Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das Tal der Ahnungslosen ist. Reimt sich sogar, ne? Nun, zumindest alle, ja eben, ne, Dresden, die zu DDR-Zeiten lebten, die wissen das. Und selbst Dieter weiß das, der nicht in, na, du hast ja schon immer hier gelebt, ne? Nicht im Tal der Ahnungslosen. Aber wir lebten im Tal der Ahnungslosen. Wir waren dort, wo man keinen Westfernsehen empfangen konnte, denn Dresden liegt ja so im Elbtal, dass die Fernsehwellen einfach oben drüber weggingen und man brauchte riesen Antennen. Manche haben da auch ganz großen Aufwand getrieben, um irgendwas da zu kriegen. Dann kriselte es so ein bisschen vielleicht über den Fernseher und man konnte erahnen irgendwas. Aber mehr bekam man in Dresden nicht. Das war der große Nachteil, wenn man in Dresden wohnte. Aber einzelne Filme aus dem sozusagen Westen kamen auch in den Osten. Zum Beispiel einer, ihr werdet es vielleicht auch kennen, diese Gaunerkomödie der Olsenbande aus Dänemark. Das war ein großer Hit zu DDR-Zeiten. Ich glaube, im Westen, die haben das gar nicht so geguckt, aber wir haben das jedenfalls geguckt. Das war für uns, ja, das war einfach toll. Egon Olsen, der Hauptprotagonist, träumte ständig von einem großen, genialen Coup. Der Chef des Gauner-Trios war eben geistreich. Und alle seine Vorgehensweise, um das ganz, an das ganz große Geld ranzukommen oder in einen großen Schatz, war einfach genial, lustig und unterhaltsam. Es gibt wohl insgesamt 14 Filme davon, in denen Egon, Ben und Kjeld immer ganz nah dran waren am großen Schatz. Nachher allerdings immer wieder alles verloren. Am Ende des Films landete Egon jedes Mal wieder im Gefängnis. Die Filmemacher dieser Filmserie spielten gekonnt mit den Urängsten des Menschen, nämlich, dass wenn das Glück mal ganz nah ist oder man ganz nah am Glück dran ist, nachher alles ganz schnell wieder verloren gehen kann. Wie gewonnen, so zerronnen, heißt in einem Sprichwort, und diese Angst kennen wir vielleicht ja auch ein ganzes Stück. Ist jetzt gerade so schön und hoffentlich wird das nicht wieder zerstört. Diese Angst, die kennen wir irgendwoher. Glück wollen wir festhalten. Und die Jünger von Jesus, die waren auch nicht ausgenommen davon. Und deshalb beginnt unsere biblische Geschichte so eigentümlich. Da heißt es, gleich darauf drängte Jesus die Jünger ins Boot zu steigen und ans andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. Das klingt ja nicht sehr nach Freiwilligkeit, oder? Warum denn jetzt über den See fahren, wo es doch gerade so schön ist? Nicht alle Tage erlebt man, wenn einer aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer satt macht. Und da waren die Frauen und die Kinder noch gar nicht dazu gezählt. Denn diese Geschichte ist sozusagen, bevor jetzt diese Geschichte kommt, mit dieser Seegeschichte, das war ein geniales Wunder von Jesus. Sowas muss man doch eigentlich genießen, oder? Und für alle Ewigkeiten festhalten, zumindest die Fotoapparate rausholen, alles fotografieren, so wie man es im Urlaub macht, um möglichst alles festzuhalten. Wir sind ja nur auch gerade aus dem Urlaub gekommen und da kennt man auch so das Gefühl, das will man alles irgendwie festhalten und man kann es doch nicht festhalten. Was man gerade erlebt, das vergeht und dann geht wieder was Neues los. Aber warum um alle Welt Trieb, Zwang, drängte Jesus seine Jünger ins Boot und auf den See so kurz vorm Dunkelwerden? Das ist ja geradezu wie bei Aschenputtel. Die anderen feiern, während Aschenputtel die Erbsen sortieren muss. Gönnt Jesus seinen Leuten etwa kein Glück, keine Freude? Naja, wir wissen ja von der Bibel her, Jesus hat auch gerne gefeiert. Ja, da war auf Hochzeiten, von einer wissen wir, wie er da den Wein vervielfältigt und neuen Wein machte, der viel besser war als der andere. Zu jüdischen Festen war er und genoss sie. Ausgelassen, das Essen genoss er, die Gemeinschaft. Als Spaß- oder Glücksverderber jedenfalls kommt Jesus in der Bibel nicht unbedingt vor. Jesus wusste allerdings in dieser Situation unsere Geschichte, was das versammelte Volk im Schilde führte. Ja, wir wissen es auch. Wir wissen es nicht aus der Geschichte jetzt, die wir gerade gelesen haben. Mal erstmal den Traktor vorbeifahren lassen. Wir wissen es nicht aus der Geschichte, wie wir es jetzt gerade gelesen haben, aber es gibt ja Paralleltexte in anderen Evangelien. Und der Apostel Johannes erzählt uns nämlich etwas, auch ein Detail, was hier in der Geschichte bei Matthäus eben nicht so erzählt wird. Dort erfahren wir, was die Leute im Schilde führten. Nachdem Jesus dieses Wunder getan hatten, wollten sie ihn nämlich zum König machen. Und zwar zum Brotkönig. Das wäre es doch, Jesus, der Schlaraffenland-Garant. Das Brotwunder kitzelt das Bauchgefühl des Menschen und begann ihr Denken zu bestimmen. Das wollig satte Bauchgefühl sagte ihnen, Jesus muss König werden. Ja, das viel zitierte Bauchgefühl. Wir kennen das ja auch. Da sagt man, mein Bauchgefühl sagt mir, tue dies oder tue das. Viele schwören auf das Bauchgefühl. Du musst auf das Bauchgefühl hören. Aber halt mal. Gibt es überhaupt eine Bibelstelle, in der uns empfohlen wird, auf das Bauchgefühl zu hören? Also ich kenne leider keine und ich bin gespannt, ob ihr mir nachher eine sagt. Vielleicht habt ihr ja eine irgendwo im Kopf. Dann bin ich ganz gespannt. Ich glaube, vielmehr lehrt die Bibel doch, Jünger Jesu sollen lernen, nach dem Willen des Vaters zu leben und zu handeln. Und mal ehrlich, unser Bauchgefühl tendiert doch gewöhnlich und meistens hin zu den naheliegenden Entscheidungen, den logischen, den sicheren, den vernünftigen. Klug wäre es ja jetzt für die Jünger gewesen, bei Jesus zu bleiben, gemeinsam die Leute zu verabschieden und fröhlich das Wunder des Tages in vertrauten Kreis zu feiern. Und ein klein wenig von der Zukunft träumen mit Jesus als König. Aber Jesus will keine Entscheidungen aus dem Bauchgefühl heraus. Es ist sein Wille, dass die Jünger jetzt augenblicklich ins Boot steigen, und zwar ohne ihn. Zu einer Fahrt in die Nacht hinein. Ans andere gegenüberliegende Ufer. Ja, was sollten sie eigentlich dort? Keiner von ihnen wusste es so richtig. Also begeistert waren die Jünger garantiert darüber nicht. Und geschweige denn, dass sie überhaupt diese Entscheidung verstanden hätten. Aber Jesus wollte nicht, dass den Jüngern dieser Floh ins Ohr gesetzt wird. Jesus als Brotkönig. Denn das ist doch ein typisch menschlicher Gedanke, der uns da entgegenkommt. Es ist kein göttlicher Gedanke. Während es ja uns Menschen immer wieder in erster Linie um das irdische Glück geht, geht es Jesus zuerst um das himmlische Glück. Manchmal vergessen wir das, ich vergesse das auch oft, gerade wenn man im Urlaub ist, ne? So viel irdisches Glück. Und da muss man sich wieder neu dran erinnern. Ich dachte, ja, das musst du dir selber predigen. Ja? Es geht Jesus nicht um das irdische Glück in erster Linie, sondern um das himmlische Glück. Ja, ich habe hier noch einen Bibelvers aufgeschrieben, der geht in die gleiche Richtung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch alles andere zufallen. Dieser Bibelvers, der erinnert uns auch daran. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist die Aufgabe von uns Jüngern, Jesu, und Jüngerinnen, Jesu, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. In der Bergpredigt sagt Jesus mal, Matthäus 5,3, freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Ja, das ist eine große Herausforderung, das zu glauben, oder? Wenn wir das so hören, glauben wir das wirklich? Eins ist klar, aus dem Bauchgefühl heraus hat Jesus nie irgendeine Entscheidung getroffen. Unsere Geschichte stößt uns quasi mit der Nase darauf, wie Jesus Entscheidungen fällt. Wir lesen in Vers 23, als er das Volk entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Jesus berät sich mit seinem himmlischen Vater im Gebet. Wie beschämt bin ich davon, wenn ich davon lese? Ich weiß, wie oft ich das Gebet vernachlässige. ist es doch eigentlich so, je mehr ich die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater pflege, desto weniger Raum bekommt mein Bauchgefühl. Ich glaube, das ist wirklich so. Je mehr ich Gemeinschaft mit Gott pflege, desto weniger Raum bekommt mein Bauchgefühl. Darum geht es Jesus, wenn er seine Jünger in die Schule nimmt. Darum geht es ihm auch bei uns. Ich musste so an die Kriegsgeneration in unserem Land denken. Das war auch eine getriebene Generation. Alles wurde unsicher. Die Älteren können sich daran noch erinnern. Manche mussten ihr Haus verlassen und behielten nur noch ihr nacktes Leben. Mütter mussten in dieser Situation Übermenschliches leisten. Alles wurde unsicher. Die Angst zu sterben war eine ganz nahe Angst. Man quälte sich von Tag zu Tag. Und vielen von diesen Menschen blieb nur eins, der Glaube. Nämlich der Glaube, dass sie irgendwie der Herr retten wird. Und nicht wenige aus dieser Kriegsgeneration konnten am Ende des Grauens bekennen, wie der zweifelnde Thomas: Mein Herr und mein Gott. Am Ende, mein Herr und mein Gott. Und genau so eine Erfahrung erzählt auch unsere Geschichte. Jesus treibt seine Jünger in die Unsicherheit. Das macht er ganz bewusst. Vers 24, das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Das rettende Ufer war weg. Der Sturm kam auf. Die Wellen schlugen ins Boot. Sie rangen darum, am Leben zu bleiben. Im Urtext heißt es, sie quälten sich, um gegen die Wellen anzukämpfen. Sie litten körperlich und seelische Qualen. Das griechische Wort, was da steht, steht sogar für Folter. Also sie wurden richtig gefoltert in dieser Situation. Die Jünger erlebten erbitterten, knallharten Widerstand. Und das ohne Jesus. Wo ist er nur? Kommen nicht solche Fragen auf in solchen Situationen? Mein Gott, wo bist du eigentlich? Hast du mich verlassen? Bin ich verloren? Bin ich allein in der Nacht? Ich kann mir gut vorstellen, was den Jüngern durch den Kopf gegangen ist. Hätten wir uns nicht lieber auf unser Bauchgefühl verlassen? Wir haben doch auf ihn gehört. Warum steht uns das Wasser bis zum Hals? Warum sind wir so kurz vorm Ertrinken? Sie kämpften, sie schrien, sie waren am Ende. Können Christen in ihrem Leben auch mal am Ende sein? Ja, das kann passieren. Wenn Jesus die Jünger damals in diese Situation geführt hat, kann er es auch bei uns heute. Auch als Jünger Jesu kann man in Angst, in bedrohliche Situationen und auch in Ausweglosigkeiten geraten. Viele Glaubenshelden in der Bibel kennen solche Episoden in ihrem Leben. Der König David spricht in seinem Psalm 23 vom finsteren Tal. Paul Gerhardt dichtete in einem seiner Lieder »Befiehl du deine Wege« in einer Versstrophe: Er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen und tun an seinem Teile, als hätt in seinem Sinn er deiner sich begeben, und sollst du für und für in Angst und Nöten schweben, als frag er nichts nach dir. Manchmal kann es uns so gehen. Als frage Gott nicht nach uns, und dann fühlen wir uns sehr einsam. Am schlimmsten sind Zeiten, in denen der Wind entgegensteht. Die Wellen ins Boot schlagen, im übertragenen Sinne jetzt. Und man den festen Eindruck hat, Jesus ist nicht da. Das ist nicht leicht auszuhalten. Aber dann kommt er. Jesus kommt doch. In der vierten Nachtwache, lesen wir in der Bibel, kommt er. Also zwischen um 3 und um 6 Uhr morgens. Es wird schon wieder hell. Der Tag kommt schon wieder, sozusagen der nächste Tag. In der Bibel heißt es, im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Warum nur so spät? Warum nicht schon, als es noch stockdunkel war? Vielleicht kennen wir ja auch den Spruch, oder vielleicht haben wir es schon mal so gesagt auch, das sagen ja manchmal so fromme Christen, ne? Jesus kommt nie zu spät. Das ist leicht gesagt. Vor allem, wenn man selber im Schlamassel steckt. Und dennoch ist das Wort Gottes ein von Gott beglaubigtes Wort für uns. Es ist uns gegeben, damit wir es glauben sollen. Die ganze Bibel ist uns gegeben, damit wir sie glauben sollen und glauben können. Wir sollen uns darauf verlassen können, dass unser Herr nie zu spät kommt. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, das Glauben zu lernen. Dass unser Herr nie zu spät kommt in solchen Situationen. Doch kann sein Kommen nicht etwas weniger spektakulär sein, ein klein wenig seelsorgerlicher vielleicht. In Vers 26 heißt es, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, ein Gespenst, und schrien vor Angst. Die Jünger können Jesus nicht erkennen. Sie sind kopflos und voll im Katastrophenmodus unterwegs. Sie glauben doch vollen Ernstes, Jesus wäre ein Gespenst. So eins, von dem man sich damals in Fischerkreisen erzählte, nachts, wenn alles dunkel ist, da gibt es auf dem See Wesen, die ihr Unwesen treiben, und Fischer mit in ihre Tiefe reisen. Denn das haben die Fischer immer wieder auch auf dem See Genezareth erlebt. Denn da gab es manchmal Stürme, die waren sehr schlimm. Aber wie kann man Jesus nur mit einem Dämon verwechseln? Hat vielleicht Jesus Freude am Erschrecken, so wie die Gruselclowns im November, die vor einigen Jahren Freude daran hatten, unbescholtene Bürger zu erschrecken? Gewiss nicht. Das heißt, sofort sprach Jesus sie an, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Jesus will seinen Leuten nicht das Fürchten lehren und will sie nicht in Angst sehen. Aber er will uns dazu treiben und zwingen, unsere begrenzten und für den Glauben hinderlichen Vorstellungen und Denkschemen zu verlassen. Die haben wir alle. So Denkschemen. Und ich glaube, das ist immer wieder die Herausforderung für jeden Christen, wenn wir wach bleiben wollen, wach werden wollen, immer wieder zu überprüfen, was sind meine Schemen. Und Jesus kommt manchmal ganz anders. Und Jesus meint es manchmal ganz anders, als wir es denken. Und manchmal sind wir in solchen ideologischen Glaubensschemen verhaftet, dass wir dann auch manchmal gar nicht merken, wie Jesus auf einmal kommt, weil wir ganz anders denken. Denn warum erkennen sie Jesus nicht? Die Antwort ist ganz einfach, weil sie zuvor Jesus nie über das Wasser gehen sehen hatten. Was nicht ist, kann auch nicht sein, ist eine Devise, die man heute oft hört. Aber ich frage mich, seitdem ich diesen Text kenne, dürfen Glaubende so einer Devise folgen? Nein, das sollten wir nicht. Der Glaube, den Jesus uns lehren will, sprengt solche ideologischen Grenzen immer wieder auf. Manchmal kommt wirklich Jesus ganz anders. Und das ist ja auch in der im Gemeindebau so. Ja, da haben wir so Vorstellungen, sagen, so muss es gehen. Das haben wir letztes Jahr in jungen Jahren erlebt. Ja, da war ein Aufbruch und dann muss es auch wieder so gehen. Nein, es muss nicht so gehen. Es kann auch ganz anders gehen. Manchmal kommt Jesus ganz anders, ganz ungewöhnlich. Eben vielleicht so im übertragenen Sinne wie ein Gespenst, befremdlich, außerhalb unserer Vorstellungskraft. Das Bauchgefühl sagt ein Gespenst, der Glaube aber sagt später, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Soweit sind die Jünger noch nicht. Zu sehr sind sie im Panikmodus gefangen. Wie tröstlich aber mitten in der Panik kommt das Wort des Herrn. Fasst Mut. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Und das ist nun wirklich ein richtiges Hirtenwort. Jesus, der gute Hirte. So wurde uns auch im Alten Testament vorgestellt. Und so kommt er hier auch wieder zum Vorschein, der seine Schafe weidet. Darin erkennen auf einmal die Jünger auch Jesus. Jesus, der gute Hirte. Dieses Bild dürfen wir festhalten, auch für uns. Jesus, der gute Hirte. Sie erkennen ihn an seinem Trostwort. Und wer hat von uns nicht schon einmal so ein Trostwort bekommen? Und darin auf einmal auch Jesus erfahren, in diesem Trostwort. Ich bin es. Das ist das Gleiche, ich bin, dass Gott am brennenden Dornbusch gesprochen hat, auch hier in dieser Geschichte, ich bin es, ist Jahwe. Ich bin doch da, sagt er hier. Es ist dieses Ich bin es, das in den Glauben hineinruft. Glaube doch, ich bin es. Fasse Mut, ich bin an deiner Seite. Und es gilt auch für uns in unseren unterschiedlichen Situationen. Wie wir hier sitzen, haben alle unterschiedliche Herausforderungen im Glauben. Manche haben mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen, andere mit familiären Problemen. Und da gibt es ja so viele Dinge. Und in diesen Dingen eben zu sehen, Jesus spricht das Ich bin da hinein. Ich bin da. Und dann ist die große Kunst, glaubend ihn zu erkennen. Wie ist er eigentlich da in dieser Situation? Im Psalm 23 heißt es, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, du bist bei mir. Der erste, der vom Panikmodus in den Glaubensmodus umschaltet, ist Petrus. Das merkt man so richtig in der Geschichte, das finde ich so spannend. Ja? Erst Panikmodus und jetzt Petrus auf einmal, ist ja meist der Erste, ne? Jetzt auf einmal ein Glaubensmodus. Er sagt zu Jesus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Da tosen die Wellen, der Wind steht entgegen, also die gleiche Situation im Grunde noch, aber die Gegenwart Jesu und sein Wort wecken in Petrus den Glauben. Es ist immer noch die gleiche Situation da, aber hier kommt auf einmal etwas Neues hinein. Auf einmal ist der Glaube da. Das will Jesus in jedem von uns bewirken. Vielleicht die Situation immer noch genauso, aber dann will Jesus uns diesen Glauben wecken. Einen solchen Glauben. Diese Episode ist jetzt ein weiteres Lehrstück für uns. Denn Jesus sagt an anderer Stelle, der Glaube versetzt Berge. Der Glaube spricht ein trotziges Dennoch und lässt auch über tosendes und mörderisches Wasser laufen. Was für ein Glauben. Jesus will diesen Glauben. Ich glaube, das ganze Neue Testament ist geschrieben, die ganze Bibel eigentlich, damit wir in diesen Glauben reinkommen. Wenn wir im Hebräerbrief die Glaubenshelden lesen, da werden uns die ganzen alttestamentlichen Glaubenshelden vorgestellt. Das sollen unsere Vorbilder sein und nichts anderes. Das sollen unsere Vorbilder sein. Und Petrus steigt aus dem Boot auf das Komm her hin. Jesus sagt, komm her. Und Petrus steigt aus dem Boot und geht auf dem Wasser und kommt auf Jesus zu. Was für ein schönes Bild. Glaube bedeutet, auf das Wort Jesu hin die Sicherheit des Bootes zu verlassen und im Vertrauen auf das Wort Jesu hin loszugehen. Unzählige Menschen, unzählige Generationen haben das immer wieder erlebt. Jesus lockt uns, Sicherheiten loszulassen und im Glauben loszugehen. Von der großen Glaubensheldin Corrie ten Boom ist uns bekannt, dieses Dennoch des Glaubens. Einmal hat sie das formuliert, eines ihrer Bücher trägt sogar diese Überschrift Dennoch. Der rechte Glaube trotz dem Gegenwind, wie es auch Johann Frank in seinem Lied Jesu meine Freude schreibt. Trotz, also trotzen, wir sollen trotzen, dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen, trotz der Furcht dazu. Also wir sollen dem alten Drachen trotzen, dem Todesrachen und der Furcht trotzen. Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Da war Johann Frank in einer, also ich glaube schon, da war er voll Glaubens, als er das geschrieben hat. Jesu Macht hielt Petrus in Acht, wenn man es mit diesem alten Vokabular ausdrücken möchte. Was für eine Glaubenserfahrung mitten im Chaos. Und die steht uns auch bereit. Die ist nicht einfach eine Theorie, sondern die darf auch Praxis bei uns sein. Auch wenn Petrus jetzt scheitert, weil er nicht mehr auf Jesus, sondern auf die Wellen und den Wind sieht, was er zugegebenermaßen ja nicht hätte machen sollen, so hat er doch eine seine Lektion gelernt. Wenn ich auf Jesus schaue, weiß ich jetzt, dann kann ich auf sein Wort hin und zusammen mit ihm Unmögliches möglich machen. Ja, schade, Petrus hält diesen Glauben nicht durch. Er beginnt zu sinken. Er nimmt auf einmal wahr, wie er ohne all die Sicherheiten ist. Ohne das Boot, ohne ein Geländer, ohne einen festen Boden unter den Füßen. Und dann bohrt sich die zweifelnde Frage in das Bewusstsein hinein, die da lautet, ja, was mache ich eigentlich hier? Habt ihr auch schon mal so einen Gedanken gehabt? Was mache ich eigentlich hier? Wenn man mal so mutig aus dem Boot rausgestiegen ist, dann kommen diese Gedanken. Ja, was mache ich eigentlich hier? Ich glaube, jedem Missionar geht das mal so. Und wer schon mal so Glaubenswege gegangen ist, dem geht das auch so. Was mache ich eigentlich hier? Das mulmige Bauchgefühl meldet sich wieder. Angst steigt auf, man setzt zum Sinkflug an. Welcher gläubige Christ kennt nicht solche Ängste, die auch der Petrus kennengelernt hat? Wenn sogar Petrus, dem großen Petrus, der Blick auf die Wellen passieren kann, dann kann er auch uns passieren. Was hilft einzig in dieser Situation von Petrus, können wir es lernen? Er ruft nicht nur, er schreit laut, Jesus, hilf mir! Er braucht unbedingt Jesus. Und da können wir lernen, Glaubenswege, auch Gemeindebau, kann man nicht alleine tun und Glaubenswege kann man nicht alleine gehen. Solche Wege ohne Jesus gehen zu wollen, werden scheitern. Und da ist sie wieder die Angst vor dem Scheitern. War ja lange Jahre in Krelingen und ich weiß von Heinrich Kemmler, der ja wirklich als Vorbild gilt, als Glaubensvorbild, aber ich weiß von ihm, und das habe er auch selber formuliert, er kannte auch solche Ängste. Er hat ja schließlich dieses Werk gegründet, ja, was ist, wenn da auf einmal kein Geld mehr da ist oder so. Er kannte diese Ängste. Aber was hilft gegen diese Angst? Es hilft nur eins. Ich muss wieder neu Kontakt zu Jesus suchen. Unbedingt. Und wenn ich schreie, Herr, hilf mir! Denn ohne ihn wären wir verloren. Auf unseren Glaubenswegen. Und Jesus streckt die Hand aus, fasst Petrus und bewahrt ihn vor dem sicheren Tod. Dann sagt er zu ihm, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Ja, darum geht es Jesus. Wenn er seine Jünger in seine Schule nimmt, und das war nichts anderes als eine Schule, als Jesus die Jünger da auf das Boot drauf trieb. Das war eine Schule. Es geht einzig und allein um das Vertrauen. Diese ganze Geschichte, die Überfahrt der Jünger ohne Jesus, der schwere Sturm und der Gang des Petrus über das Wasser, ist eine einzige Vertrauensgeschichte. Einige Fragen an mich und an dich. Kannst du darauf vertrauen, dass Jesus auch in deinem Leben und in deiner Situation nie zu spät kommt und dass auf sein Wort Verlass ist? Muss man mal in sich hineinhorchen, kann ich das wirklich auch festhalten für mich? Vielleicht auch in einer ganz konkreten Situation, in der man jetzt gerade steht. Was sind meine und deine Sicherheiten, die ich und du um uns herum, also du und ich brauchen, aufgebaut haben, mit denen wir unser Glück bewahren wollen? Was hindert dich dabei, Jesus zu vertrauen? Auch eine wichtige Frage, die wir aus dieser Geschichte ableiten können. Und noch eine letzte Frage. Welcher Stellenwert bei deinen Entscheidungen hat dein Bauchgefühl? Die Jünger sind ins Boot gestiegen, weil es Jesus gesagt hat. Sie haben es riskiert und dabei Jesus ganz anders, ganz neu erlebt und kennengelernt. Ich glaube, diese neuen Erfahrungen und Erlebnisse haben Petrus und die anderen Jünger verändert. Und deshalb fielen sie im Boot vor Jesus nieder und konnten bekennen, du bist wirklich Gottes Sohn. Du bist wirklich Gottes Sohn. Jesus möchte, dass auch wir dahin geführt werden, du und ich. Du bist wirklich Gottes Sohn. Es ist schön, wenn wir nochmal neu über die Wege nachdenken können, die wir gehen. Sind es die Wege, die der Herr mich und dich führen möchte? Scheuen wir auch nicht die riskanten Wegstrecken. Scheuen wir sie vor allem nicht, wenn sie uns der Herr weist. Auch wenn sie vielleicht noch verlustreich aussehen sollten. Ich glaube, dass wir am Ende anbetend niederfallen werden und neu und glaubensfrisch bekennen können, du bist wirklich Gottes Sohn. Ich bin zutiefst überzeugt. Unsere Glaubensmüdigkeit hängt damit zusammen, dass wir oft nicht bereit sind, Glaubenswege zu gehen. Aber wenn wir sie gehen, dann werden wir niederfallen am Ende und sagen, du bist wirklich Gottes Sohn. habe es während des Urlaubs so eine Missionsgeschichte erzählt, gelesen. Und da kam das auch so vor. Ja, das waren riskante Wege und am Ende, du bist Gottes Sohn, du hast das so wunderbar geführt. Und das wäre doch toll, wenn wir in unserem Leben auch dahin geführt werden, immer wieder, hier immer wieder neu, dass wir am Ende sagen können oder in jeder Situation sagen können, du bist wirklich Gottes Sohn. Anbeten, niederfallen, nicht nur Lobpreis, weil wir Lobpreis machen sollen, sondern Lobpreis aus dem Herzen heraus. Du bist wirklich Gottes Sohn. Das wünsche ich uns allen. Amen. Jesus segne uns dazu und er gebe uns wirklich auch seine Gedanken und seine Wege. Amen.